Game Changers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Die Olympischen Spiele in Paris stehen vor der Tür und die DFB-Frauen sind mit dabei. Deswegen gucken wir uns heute mal alles an, was es dazu zu wissen gibt. Hier bekommt ihr den Überblick über den Frauenfußball bei den Olympischen Spielen und das einmal kompakt in dieser Folge zusammengefasst. Michelle ist noch im wohlverdienten Urlaub, deswegen mache ich die Folge heute alleine. Also, ich bin Nick und ich würde sagen, los geht's. Heute stehen verschiedene Punkte auf dem Plan und die gibt's auch als Kapitelmarken. Also wenn ihr Themen nochmal hören oder einfach so hin und her springen wollt, könnt ihr das ganz einfach damit machen. Und wenn ihr die Fakten nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das auch tun und zwar auf unserer Website frauenfußballportal.de. Da gibt's jetzt ganz frisch eine komplette Seite zu den Olympischen Spielen mit allen wichtigen Infos, Ergebnissen und Kadern. Das aktualisieren wir natürlich auch regelmäßig, aber wenn ihr es noch aktueller haben wollt, folgt uns doch gerne auf Instagram. Auch da heißen wir frauenfußballportal.de und jetzt fangen wir dann auch direkt an und zwar mit der Historie. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Seit wann gibt's bei den Olympischen Spielen auch Frauenfußball? Noch gar nicht so lange ist die Antwort, wie man sich eigentlich schon denken kann, wenn man die Geschichte des Frauenfußballs mal gesamt betrachtet. Weil, sagen wir es so, der wächst ja jetzt erst langsam aus den Kinderschuhen raus, aufgrund von Unterdrückung, Verboten und allen anderen idiotischen Sachen, die sich Männer vor einigen Jahrzehnten überlegt haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bei den Olympischen Spielen ist der Frauenfußball seit 1996 dabei. Damals noch mit 8 Teilnehmernationen. Mittlerweile sind es 12. Das ist seit den 2012er Spielen in London so. Aber nochmal zurück zum Anfang. 1996 in Atlanta. Das erste olympische Frauenfußballturnier findet statt. Noch mit ein bisschen Startschwierigkeiten, weil man die Qualifikation ein bisschen verpennt hat und somit automatisch die 8 besten Teams aus der WM im Vorjahr angetreten sind. Ist ja sonst ein bisschen anders, also dass alle teilnehmenden Mannschaften gerecht nach Verbänden aufgeteilt sind. Aber so weit war man damals eben noch nicht. Deshalb waren bei den 8 Nationen, die sich qualifiziert hatten, auch 4 europäische dabei. Normalerweise sind es 2 plus eventuell das Gastgeberland, wie auch in diesem Jahr, mit Frankreich. Mittlerweile wird die europäische Qualifikation ja auch mit der Nations League entschieden. Dass so viele europäische Teams dabei waren, hielten aber die USA und China nicht davon ab, das Finale zu bestreiten, was die USA gewann. Und damit begann eigentlich auch direkt die Ära der USA und dem Frauenfußball bei Olympia. Klar, die sind sowieso immer gut dabei bei internationalen Turnieren, aber bei den Olympischen Spielen sind die Rekordhalter mit 4 Goldmedaillen, einer Silber- und einer Bronzemedaille. Deutschland im Gegensatz war da bisher nicht so erfolgreich, aber trotzdem ganz gut dabei mit 3 Bronzemedaillen und einer Goldmedaille aus dem Jahr 2016 bei den Spielen in Rio. Ja, was soll man sagen? Brasilien und deutscher Fußball passt anscheinend ganz gut zusammen. Die Männer 2014 den WM-Pokal mitgebracht und die Frauen 2 Jahre später olympisches Gold. Kann man doch mal so machen. Wenn ihr übrigens noch einen Überblick haben wollt, welche Nationen welche Medaillen abgeräumt haben, könnt ihr das sehr gerne und wie ich auch finde, sehr schön auf unserer Website machen. Da haben wir für euch eine Übersicht erstellt, wo ihr euch ganz entspannt durch die Jahre klicken könnt. Dann machen wir doch mal weiter mit den Gruppen und dem Spielplan. Wie wird überhaupt gespielt? Es gibt 12 Nationen, seit 2012 sind es eben 12 und die sind in 3 Gruppen aufgeteilt. Die spielen dann wie üblich gegeneinander, wie man es kennt, auch aus anderen Turnieren. Also 3 Spieltage in der Gruppenphase und dann geht's weiter ins Viertelfinale. Da kommen die Gruppen Ersten und Zweiten weiter und die beiden besten Drittplatzierten. Und dann eben Halbfinale, Finale und Spiel um den dritten Platz. Also die Bronzemedaille gibt's natürlich auch. Das Besondere beim Frauenfußball ist aber auch, dass man erst mit dem Finaleinzug tatsächlich nach Paris kommt und ins Olympische Dorf einziehen darf. Und so wie man hört, ist das nochmal eine ordentliche Motivation obendrauf, verständlich. So, fangen wir an mit Gruppe A. Frankreich als Gastgeberland, logisch. Kolumbien, Kanada und Neuseeland. Also generell ist natürlich jede Gruppe irgendwo spannend, wenn 12 der weltbesten Teams aufeinandertreffen. Aber in Gruppe A mit Frankreich, da hat man auf jeden Fall ein verdammt starkes Team, die in den letzten Jahren gefühlt immer erst kurz vorm Erfolg dann letztendlich gescheitert sind. Das heißt, die sind wahrscheinlich sowieso besonders heiß drauf, endlich mal eine Medaille mitzunehmen. Und natürlich haben die den Vorteil, den kein anderes Land hat. Die spielen zu Hause vor den eigenen Fans und im eigenen Land. Wenn nicht jetzt, wann dann, um mal die Höhner zu zitieren. Kanada, amtierender Olympiasieger, international immer eine Wucht. Auch Kolumbien in den letzten Jahren verdammt stark geworden. Die waren letztes Jahr bei uns in der WM-Gruppe und die haben uns besiegt mit 1-2, sind verdient Gruppenerster geworden und sind dann auch erst im Viertelfinale gegen England rausgeflogen. Und Neuseeland, wahrscheinlich die schwächste Nation in der Gruppe, aber auch die haben letztes Jahr bei der WM gezeigt, dass man die nicht unterschätzen sollte. Dann machen wir doch mal weiter mit Gruppe B, USA, Sambia, Deutschland und Australien. Ja, das wird schwer. USA und Australien muss ich, denke ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Die USA ist sowieso immer gefährlich in internationalen Turnieren, egal ob WM oder Olympia. Jetzt noch mit frischem Wind und neuer Trainerin Emma Hayes. Wer sie nicht kennt, sie ist jetzt neu im Amt und war vorher 12 Jahre bei Chelsea und hat da gefühlt alles mal gewonnen, was man so gewinnen kann, zumindest national. Da weiß man also schon, dass sie weiß, wie es geht. Australien hat letztes Jahr auch schon vor der WM ordentlich abgeliefert, sind meiner Meinung nach noch nicht auf einem Top-Niveau, aber sehr nah dran und wer weiß, was bei einem Turnier alles passieren kann. Und zu Sambia, also sagen wir es so, theoretisch sind wir auf dem Papier stärker, also was bisherige Erfolge angeht und auch die Möglichkeiten und Voraussetzungen. Aber zumindest ich habe noch sehr gut das letzte Spiel vor der WM im letzten Jahr im Kopf. Deutschland gegen Sambia 2-3 und das war echt in den meisten Teilen kein gutes Spiel. Ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme und auch bei uns ist die Situation jetzt anders als letztes Jahr vor der WM. Da war es ja einfach ein bisschen unruhig in der gesamten Konstellation. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, auch Sambia sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Gruppe, die Gruppe C mit Spanien, Japan, Nigeria und Brasilien. Auch hier, wen wundert's, wird's spannend. Spanien aktueller Weltmeister und Nations League-Sieger. Und die anderen drei sind zwar meiner Ansicht nach nicht auf demselben Niveau, aber eben auch sehr, sehr gut. Ich tippe mal drauf, dass Brasilien sich den zweiten Platz holt. Also Spanien wird aller Wahrscheinlichkeit nach Erster. Danach eben Brasilien und Japan und Nigeria. Ja, also in der Spielweise halt komplett verschieden, aber beide auch sehr stark. Und über den deutschen Kader müssen wir natürlich auch noch sprechen. Aus den üblichen 23 Spielerinnen dürfen nur 18 mit, plus 4 Spielerinnen, die auf Abruf bereitstehen, falls sich jemand verletzt. Ja, an sich gab es da für uns keine großen Überraschungen. Michelle und ich haben unseren Kader in Anführungszeichen vorher schon mal zusammengestellt und bis auf 2-3 Spielerinnen, bei denen wir uns nicht sicher waren, wegen Verletzungen oder wie einfach gespielt werden soll, hat das letztendlich komplett übereingestimmt, weil sich bei Horst Rubesch in den letzten Monaten dann doch ein gewisses System abgezeichnet hat. Fangen wir mal hinten an. Im Tor hätten wir Merle Froms und Ann-Kathrin Berger. Beide hätten unserer Meinung nach sowas von verdient, immer auf dem Platz zu stehen. Also da haben wir in Deutschland ja ein absolutes Luxusproblem. Bleibt ein wenig spannend, wer wie viele bzw. welche Spiele spielt, weil normalerweise ist Froms ja die Nummer 1 und das wäre auch völlig verdient, wenn es so bleiben würde. Aber Berger liefert halt auch einfach immer ab. So. Und wer das letzte Spiel gegen Österreich gesehen hat, also falls sich jemand mal gefragt hat, wie eine Bewerbung auf die Nummer 1 aussieht, so. Absolut souveränes, sicheres Spiel meiner Meinung nach und immer die richtigen Impulse gesetzt, auch einfach mal 2 Vorlagen gegeben, hat glaube ich auch noch keiner vorher so mal gemacht und demnach beide hätten es absolut verdient und wer weiß, vielleicht wird sich abgewechselt. Weiter geht's mit der Verteidigung. Sarah Dorsun, Julia Gwynn, Marina Hegering, Kathi Henrich, Sarah Linder und Bibiane Schulze-Solano. Sehr cool. Nehmen wir, machen wir so. Ich meine, unsere Abwehr hat jetzt in den letzten Spielen nie den besten Eindruck gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wenn es jemand reißen kann, dann ist es ja wohl eine Kombi aus denen. Ich tippe oder ja, besser gesagt, ich hoffe drauf, dass das eine Abwehrkette aus Linda und Gwynn außen wird und Henrich und Schulze-Solano innen. Wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn anstatt Schulze-Solano Hegering spielt und die würde wahrscheinlich auch einen Tick mehr Sicherheit ausstrahlen. Aber wenn wir es mal auf die nächsten Jahre beziehen, wäre es, glaube ich, am besten, wenn jüngere Spielerinnen wie eben Schulze-Solano einfach schon mal auch die Erfahrung von so einem großen Turnier mitbringen könnten. Und dann hätten wir noch unsere Abteilung Mittelfeld und Sturm. Die wird ja gerne mal zusammengefasst, ist auch irgendwie passender, finde ich, je nachdem, in welcher Formation gespielt wird. Also klar, Alex Bob und Lea Schüller sind eigentlich Stürmerinnen, aber ab und zu findet man die dann doch mal gerne im Mittelfeld. Dann gehen wir doch mal die Liste durch. Jule Brandt, Clara Bühl, Vivian Endemann, Laura Freigang, Sidney Lohmann, Sjoke Nüsken, Alex Popp, Lea Schüller und Elisa Sens. Also zu den ganz sicheren Bühl, Nüsken, Popp, Schüller, mittlerweile eigentlich auch Jule Brandt und Sidney Lohmann. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht sonderlich viel zu sagen. Alle konstant eine gute Leistung gebracht und momentan auch nicht mehr wegzudenken aus der Nationalmannschaft, für mich zumindest. Dann bei Freigang fand ich spannend, weil die Spielzeit ist ja in der Nazio immer recht begrenzt und ihre Position, die sie ja eigentlich spielt und wie ich finde auch am besten, also auf A10, die gibt's ja eigentlich nicht in der Nationalmannschaft. Deswegen finde ich, ist es nie so sicher, dass sie dabei ist, aber sehr schön, weil ich finde, sehr verdient. Und zu Vivien Endemann und Elisa Sens, so schnell kann es gehen, seit Beginn des Jahres erst dabei und so gut und schnell entwickelt und etabliert, ja, beziehungsweise Elisa Sens hatte ja schon Ende letzten Jahres ihr Debüt, aber trotzdem unfassbare Entwicklung und auch sehr vielversprechend, was die Zukunft angeht. Und übrigens auch Schulze Solano. Ich denke, eine der besten Entscheidungen von Horst Rubisch, sie in die Nationalmannschaft zu berufen, gerade wenn man auf die nächsten Jahre blickt. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem unumgänglichen Thema. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock drüber zu reden, weil es einfach mit die beschissenste Situation ist, die man im Fußball erleben kann. Lena Oberdorf und ihr Kreuzband und Innenband. Beide sind durch in den letzten Minuten vorm großen Turnier. Wieder mal genau das Gleiche wie im letzten Jahr vor der WM mit Caro Simon. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es einfach so unfassbar beschissen und nicht fair ist. Also Michelle und ich haben uns, glaube ich, 3 Sekunden später geschrieben, dass das jetzt ja wohl nicht wahr sein kann und darf. Und wir unterhalten uns seit Wochen drüber, dass sich bitte niemand mehr verletzen soll und dass vielleicht auch EM-Quali-Spiele nicht die beste Idee sind in der Woche vor den Olympischen Spielen, auch wenn es für Deutschland vielleicht nicht mehr um so viel geht, weil wir eben schon qualifiziert sind, aber trotzdem, die Stimmung danach im Stadion und auch auf Social Media ist auch gefühlt sofort umgeschlagen. Vorher war überall richtig gute Stimmung, Olympia steht vor der Tür, das Spiel gegen Österreich war gut, wir haben gut gespielt. Und danach waren alle irgendwie ein bisschen in Schockstarre. Klar wusste man noch nicht so ganz, wie die Diagnose aussieht, aber man konnte es ja schon sehen, dass sie nicht auftreten konnte. Die Reaktion der anderen Spielerinnen währenddessen beim Spiel und auch Aussagen hinterher und Social Media Posts, dann, das hat ja alles schon darauf hingedeutet, dass es zumindest mit den Olympischen Spielen nichts mehr wird. Aber ja. Es ist einfach so unfassbar bitter und unfair und vom Timing auch echt das Schlechteste aller Zeiten. Da kann man eigentlich nur alles Gute wünschen, auch mental. Und ich meine, Oberdorf ist noch jung, 2 bis 3 Olympische Spiele könnten noch kommen, aber die Quali ist da ja auch alles andere als selbstverständlich. Hoffen wir aufs Beste. Und auch wenn es jetzt schwierig ist, da die Kurve zu kriegen, möchte ich es mal versuchen, weil ich war ja noch gar nicht fertig mit dem Kader. Wir haben zum einen noch ein paar Spielerinnen, die mit nach Frankreich fahren und Janina Minge. Janina Minge wurde nämlich nachnominiert und so beschissen die Situation um Oberdorf auch war bzw. ist. Wie gut ist es denn bitte, dass man dann einfach jemanden wie Janina Minge aus dem Hut hervorzaubern kann? Das darf man ja bitte auch nicht vergessen. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, dass Spielerinnen nachrücken, wenn sich weitere Spielerinnen verletzen sollten. Weil bei einem Kader von 18 kann es schnell mal knapp werden und so könnte dann eben die ein oder andere noch zum Kader dazustoßen. Und da stehen uns folgende 4 zur Verfügung. Stina Johannes, Felicitas Rauch, Nicole Agnomi und frisch dabei, weil Janina Minge ja eben schon nachgerückt ist, Pia Wolter. Und auch bei Pia Wolter finde ich es eine sehr schöne Geschichte. Letzte Saison von Wolfsburg nach Frankfurt gewechselt, erst per Laie und ja seit dieser Saison dann richtig, weil sie eben in Wolfsburg nicht so viel Spielzeit bekommen hat und sich in Frankfurt zeigen wollte, um dann auch wieder in der Nationalmannschaft relevant zu werden. Und in so kurzer Zeit den Weg hinzulegen und jetzt mit nach Frankreich reisen zu können, ist doch mal eine ermutigende Geschichte. Und das war's auch schon fast mit allen wichtigen Infos, aber wir gucken uns nochmal schnell den Spielplan an. Alle Spiele eines Spieltags finden tatsächlich auch an einem Tag statt. Ist eben Olympia, da ist nicht so viel Zeit. Und der erste Spieltag ist schon am Donnerstag. Einen Tag vor der eigentlichen Eröffnung und auch der Eröffnungsfeier geht's da schon los. Es finden jeweils 2 Spiele zu 3 Uhrzeiten statt. Um 17 Uhr eröffnen Kanada und Neuseeland und Spanien und Japan das Frauenfußballturnier. Dann geht's um 19 Uhr weiter mit uns, also Deutschland gegen Australien und auch Nigeria gegen Brasilien. Und um 21 Uhr dürfen dann auch endlich die Gastgeberinnen ran. Für die geht's gegen Kolumbien und die USA und Sambia spielen auch noch gegeneinander. Weiter geht's dann am Sonntag und Mittwoch. Sonntag spielen wir um 21 Uhr gegen die USA und Mittwoch um 19 Uhr gegen Sambia. Für alle anderen Spiele und dann auch Ergebnisse schaut gerne auf unsere Website vorbei oder auf Instagram. In beiden Fällen sind wir unter frauenfußballportal.de. olympiafunk.de zu finden. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch ein schönes olympisches Turnier zu wünschen. Viel Spaß beim Fußball gucken und wir melden uns mit der nächsten Folge spätestens nach der Gruppenphase zurück. Bis dahin, ich bin raus. Ciao. Game Changers.